Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der rastlos Reisende sitzt fest. Paulus, der Apostel, hat gerade einen Gefängnisaufenthalt überstanden. Und jetzt muss er in Athen schon wieder warten, bis sein Team nachkommt. Erst dann kann es weitergehen übers Meer. Nun sitzt er am Hafen von Piräus und sieht, wie die Schiffe an- und ablegen. Auch wir sitzen ja irgendwie fest. Lockdown, bundesweite Notbremse, das bremst uns aus. Und auch wir warten sehnsüchtig darauf, dass es endlich wieder weitergeht. Wie gestalten wir diese schwierige Zeit? Vielleicht suchen wir öfter das Gespräch mit anderen, sei es per Telefon, sei es über Zoom. Vielleicht gehen wir auch vermehrt nach draußen, machen Spaziergänge in die Natur. Paulus entschließt sich irgendwann, in die Stadt zu gehen. Wenn wir uns das vorstellen, Athen im ersten Jahrhundert nach Christus, das ist so eine Art Weimar des Römischen Reiches. Politisch und wirtschaftlich unbedeutend, aber voller Erinnerungen an ein goldenes Zeitalter der Kunst und der Philosophie. Wohin man auch schaut, bietet dieses Athen großartige Architektur. Als Tourist oder Flaneur käme Paulus jetzt voll auf seine Kosten. Aber er sucht nicht den Kunstgenuss, sondern Gott auf den Straßen und Plätzen. Sein Blick fällt auf die zahllosen Götterbilder und Tempel. Auf dem Marktplatz, wo einst schon Sokrates die Passanten mit seinen Fragen zum Nachdenken brachte, kommt Paulus ins Gespräch mit den Einheimischen. Gebildet sind sie und kunstbeflissen, die Athener. Kritik und Skepsis wurden hier erfunden und in alle Welt exportiert. An die alten Göttermythen allerdings glaubt hier kaum noch einer. Eher, dass die Vernunft es möglich macht, sich dem Wahren, Guten und Schönen zuzuwenden. Ein bisschen verwöhnt sind sie auch. Jeden Augenblick könnte eine antike Version von Richard David Precht um die Ecke kommen, gut aussehend, wohl situiert und eloquent. Sie wissen schon, das ist der Philosoph, der auch »Wer bin ich und wenn ja, wie viele?« geschrieben hat. Was ich sagen will, Wahrheitssuche darf in Athen gern auch unterhaltsam sein. Grundsätzlich sind die Athener erstmal neugierig und offen für jeden. Wo du schon mal da bist, beeindrucke uns, wenn du kannst, sagen ihre Gesten und Gesichter. Was hast du zu sagen über Gott und den Kosmos, über das Glück und das tugendhafte Leben? Paulus nun schlägt sich in seiner ersten Diskussion auf dem Markt in Athen so gut, dass er zur Begutachtung auf den Areopag geladen wird. Hier unterhalb der Akropolis wird nicht Smalltalk, sondern Politik gemacht und Recht gesprochen. Es wird also ernst, hier über seine Überzeugungen und seinen Glauben zu sprechen. Was für eine Chance! Und zugleich, was für eine Herausforderung! Ich stelle mir vor, wie Paulus auf dem Weg vom Markt zum Areopag tief durchatmet. Wie er ein Stoßgebet um die richtigen Worte zum Himmel schickt. Wie er in Gedanken nach dem richtigen Einstieg sucht. Aber auch er ist ja gebildet. Schließlich ist er ein studierter Theologe, der in Jerusalem gelernt hat, die heiligen Schriften Israels auszulegen. Und so, wie er sich jetzt an die Athener wendet, erweist er sich auch als überaus geschickt. Wie das geübte Rhetoriker tun, setzt er bei seinen Zuhörern an. Er holt die Athener dort ab, wo sie stehen. Und er macht ihnen zu Beginn sogar ein Kompliment. »Ihr Männer von Athen«, sagt er, Ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Zu Deutsch? Ihr seid ja ziemlich fromme Leute hier, liebe Athena. Mein Kompliment. Und dann geht seine Rede ebenso geschickt weiter. Paulus sagt, er habe beim Besichtigen der Stadt einen Altar gefunden, auf dem zu lesen stand, dem unbekannten Gott. Das war in der Antike so, dass besonders fromme Menschen solch einen Altar für einen unbekannten Gott aufstellten. Es war eine Art Vorsichtsmaßnahme. Sie wollten ja keine Gottheit bei der Verehrung vergessen. Musste man doch schlimme Folgen befürchten, wenn man Götter ignorierte und ihnen nicht die pflichtschuldige Verehrung darbrachte, ein kleines Weinopfer oder ein großes Tieropfer. Auf diesen Altar, den mit Sicherheit die allermeisten seiner Zuhörer auf dem Areopag kannten, weist Paulus nun hin und sagt: Ich weiß, wer dieser unbekannte Gott ist. Ich verkündige euch den Namen dessen, den ihr schon lange unerkannt verehrt. In der Rhetorik nennt man sowas Anknüpfung. Und wer so gekonnt an die Lebenswelt seines Gegenübers anknüpft, wie Paulus das tut, ist ein glänzender Redner. Auch in anderer Hinsicht holt Paulus seine Zuhörer ab. Er weiß, dass er gebildete Menschen vor sich hat, lauter Intellektuelle. Darum begibt er sich auf die Ebene seiner gebildeten Zuhörer und zitiert an einer Stelle zum Beleg für seine Argumentation einen damals verbreiteten Vers eines damals bekannten Dichters, allerdings ohne dessen Namen zu nennen. So wie wir ja auch gern indirekt beispielsweise vom großen Dichter aus Weimar sprechen und uns über das wissende Lächeln derer freuen, die uns auch bei solch einer verschlüsselten Rede bestens verstehen. Ja, offenbar hat Paulus auf dem Areopag in Athen eine rhetorisch ebenso geschickte wie kunstvolle Rede gehalten. Worum aber ging es denn nun inhaltlich in seiner Rede? Was hat Paulus den Athenern gesagt, als er ihnen von Gott und seinem Glauben erzählte? Wenn wir die Chance hätten, von unserem Glauben zu erzählen und unsere Überzeugungen darzulegen, was würden wir sagen? Haben Sie sich schon mal gefragt, was Ihren Glauben ausmacht? Worauf Sie eigentlich vertrauen? Wer Gott für Sie ist? Paulus nennt 4 Punkte, um seinen Glauben an Gott inhaltlich zu beschreiben. Erstens sagt er, Gott ist der Schöpfer der Welt. Er hat die Welt und uns Menschen und alles Leben geschaffen. Ich finde diesen Punkt für meinen Glauben, für meinen eigenen Glauben ungemein wichtig. Denn wenn Gott die Welt erschaffen hat, dann liegt es doch nahe, darin Gottes ungeheure Kraft und Macht zu sehen. Wie groß ist Gott, wenn er das unvorstellbar riesige Universum und alles, was darinnen ist, erschaffen hat? Da kann man nur ins Staunen geraten. Und wenn Gott die ganze Welt erschaffen hat, dann kann ich darauf vertrauen, dass er die Welt auch gewollt hat. Dass er alles Leben und auch unser Leben, mein Leben, gewollt hat. Ich bin von Gott gewollt. Darauf vertraue ich. Der zweite Punkt, den Paulus nennt, um zu beschreiben, woran er glaubt: Gott ist ein Gott, der uns nicht fern ist. Mit anderen Worten, Gott ist uns nah. Vielleicht kann man sich vorstellen, dass Gott uns so nahe ist wie die Luft, die uns umgibt. So ähnlich haben wir das ja gerade gesungen. Gott ist wie die Luft, die alles füllet, drin wir immer schweben. Ich in dir, du in mir. Oder wie Paulus es formuliert, in ihm leben, weben und sind wir. Wenn wir darauf vertrauen, dass Gott immer bei uns ist, auch jetzt und hier bei unserem Wohnzimmergottesdienst, ich glaube, das verändert einen. der große Gott, der uns und die ganze Welt erschaffen hat. Er ist da, ganz nah, bei Ihnen und bei mir. Drittens kommt Paulus darauf zu sprechen, dass Glaube auch mit Verantwortung verbunden ist. Es kommt darauf an, sich von Gott leiten zu lassen und sein Leben nach seinem Willen auszurichten. Paulus spricht auch von der Möglichkeit, Buße zu tun und davon, dass Gott einmal in Gerechtigkeit richten wird, also unser Leben ansehen und zurechtbringen wird. Es ist Gott also nicht egal, wie wir leben. Und in dem Zusammenhang kommt Paulus viertens auf die Auferstehung von den Toten zu sprechen. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt und also die Macht, auch uns von den Toten aufzuerwecken. Darauf zu vertrauen, dass die Todesgrenze für Gott gar keine Grenze ist und dass er über den Tod hinaus in alle Ewigkeit mit uns zusammen sein will, das ist wohl die größte Zuversicht, die wir als Christen haben. Ihr Lieben, für mich ist diese Rede des Paulus sehr hilfreich. Sie hilft mir, mir Gedanken darüber zu machen und mir selber darüber klar zu werden, was wir als Christen eigentlich glauben, was ich selber eigentlich glaube, worauf ich vertraue und wer Gott für mich ist. Zum Schluss möchte ich nun noch auf eine Sache zu sprechen kommen, die mir ebenfalls als nicht unwichtig erscheint, nämlich auf das Ergebnis. Was hatte die Rede des Paulus auf dem Areopag für ein Ergebnis? Auf den ersten Blick ein dürftiges. Als er anfing, von Buße und Gericht zu reden, werden seine Zuhörer nicht mehr so gern zugehört haben. So etwas zu hören ist unbequem. Und als er dann noch von der Auferstehung der Toten spricht, hat er verloren, sollte man meinen. Das erschien den Athenern dann doch wohl zu absurd. In der Apostelgeschichte heißt es, als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. Die meisten also wenden sich wieder ab, wollen sich nicht auf diesen Gott und auf diesen Glauben einlassen. Einige aber doch. Und wenn man auf diese Menschen sieht, die durch die Worte des Paulus zum Glauben an Gott gefunden haben, und wenn man auf uns heute sieht, die wir durch seine Rede dazu angestoßen werden, uns unseres Glaubens zu vergewissern, dann ist das Ergebnis der Rede des Paulus ja doch als positiv zu bewerten. Mir ist dieser Schluss deshalb so wichtig, weil ich finde, wir achten heutzutage bei Kirchen immer viel zu sehr auf Zahlen und Statistiken, darauf, wie viele Aktivitäten eine Gemeinde aufweisen kann, wie viele Leute zum Gottesdienst kommen, beziehungsweise wie hoch die Klickzahlen sind. Das ist ja sicherlich auch nicht unwichtig. Viel wichtiger ist aber doch nicht, wie viele Menschen in einem Boot sind, sondern dass es in die richtige Richtung fährt. Was nützt es uns, wenn viele, viele Leute im Boot sind, aber das Boot in die falsche Richtung fährt? Darum ist doch das Allerwichtigste, dass wir uns immer wieder inhaltlich unseres Glaubens vergewissern. Und wenn Sie Ihren nächsten Spaziergang durch die Natur machen oder mal wieder mit anderen telefonieren oder zoomen, vielleicht lassen Sie sich anregen, über all das weiter nachzudenken. Was glauben wir eigentlich? Oder besser gesagt, an wen glauben wir eigentlich? Auf wen vertrauen wir im Leben und im Sterben? Wer ist unser Gott? Rudern wir eigentlich in die richtige Richtung? Und wie schön, wenn immer wieder sogar einige mit in unser Boot dazukommen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.